Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen im Sprachlabor zu einer halben Stunde Micros Dynamis, eine kleine Kraft. Ich bin der Alexander. Es freut mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie dabei sind. Wir haben heute folgende Themen für Sie vorbereitet. Christliche Mission unter Sinti und Roma im Nachkriegsdeutschland. Das Lebenswerk von Gertrud Wehl wird skizzenhaft vorgestellt. Im zweiten Teil hören Sie das Interview mit Jan Seidler. Ihr erfahrt mehr über die Verheißungen und die Verführung der populärsten Freizeitorganisation des Dritten Reiches, Kraft durch Freude. Und im dritten Teil hören Sie etwas über Freundschaften. Ich denke, das ist ein Thema, das sehr viele Menschen interessiert. Es geht also um Freundschaften, ihr Scheitern und ein unerhörtes Angebot.
Erzähle uns von Jesus.
Im Mai 2015 starb Gertrud Wehl im Alter von 95 Jahren. Gertrud Wehl war über 60 Jahre lang Missionarin und arbeitete überwiegend mit Sinti und Roma in der Hansestadt Hamburg. Mit dem Fall der Mauer 1989 konnte sie in die Kasernen russischer Soldaten und dann weiter nach Russland. Hören Sie jetzt eine knappe Zusammenfassung von Friedemann Wunderlich über den langjährigen Missionsdienst von Gertrud Wehl. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Schmidt und als Sprecherin hören Sie Maria Eisner.
Beim Nachdenken über ihr langes Leben sind mir einige Dinge wichtig geworden, durch die sie uns ein Vorbild sein kann. Gott kann. Gott kann, so stand es in goldenen Buchstaben auf dem Schild, das in ihrer Wohnung hing. Diese zwei Worte gab sie an viele Menschen weiter. Vergiss nie, lieber Bruder, sagte sie mir bei meinem letzten Besuch. Gott kann. Schwester Gertrud blieb über 60 Jahre ihrem Herrn und ihrer Berufung treu. Sie erlebte viel Schönes und Schweres, aber rechnete immer mit Gottes Möglichkeiten. Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes prägte ihr Denken und Handeln. Mit 16 Jahren kam Gertrud Wehl in einem Berliner Missionszelt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Es wurde sehr früh ihre Leidenschaft, wie sie es einmal sagte, Elende und Arme zum Ort der Liebe und Rettung, zum Kreuz von Golgatha, zu Jesus zu führen. Und dann bezeugte sie, Gott gebrauchte die Flucht aus Ostpreußen, um mich aus dem irdischen Beruf zu lösen und in seine Arbeit zu rufen. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Jesaja 6,8. Ja, hier bin ich, sende mich. So wurde der Wunsch Wirklichkeit. Nach 6,5 Jahren Dienst als Gemeindehelferin in der Kinderarbeit berief sie der Vorstand der MSOE im März 1953 und sandte sie in die Arbeit unter dem Volk des Sinti nach Hamburg.
Tote werden lebendig. Die Missionarin Gertrud Wehl vertraut in ihrer Arbeit den Verheißungen, die sie in der Bibel findet. In Hamburg beginnt sie in einem Wohnwagenlager der Sinti und Roma ihre christliche Tätigkeit. Insbesondere Kinder hören gern ihre Bibelgeschichten, Lieder und Gebete. Außerdem wird der Norden Deutschlands, also verschiedene Städte, bereist, christliche Versammlungen werden initiiert und organisiert.
1973 schaute Schwester Gertrud zurück auf die Anfänge ihres Dienstes. Ihre Worte waren und sind auch nach 60 Jahren Dienst in Hamburg immer noch aktuell. Unvergesslich bleibt mir der Einzug in die Millionenstadt Hamburg. Als ich von einem Hügel aus ein Lager aus etwa 150 Wohnwagen überblickte und das Leben dort sah, kam mir das Wort aus Hesekiel ins Gedächtnis. Glaubst du, dass diese toten Gebeine lebendig werden? Gräben vor dem Wohnwagenlager wurden zu Gebetsstätten. Ich erinnerte den Herrn an seine Verheißung. Mein Wort soll nicht leer zurückkommen, sondern soll ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Jesaja 55,11. Jahr für Jahr wurde dieser Welt die dynamische Kraft des Wortes Gottes angeboten. Oft warf Mutlosigkeit uns zu Boden und einiges Versagen hinderte uns, von den Siegen Gottes zu berichten. Doch unser Gott handelt souverän und wenn er spricht, dann geschieht etwas. Im Gehorsam gegenüber Gottes Ruf taten wir unseren Dienst und erreichten nach und nach die Zigeunerkinder. Mit welcher Freude und Aufgeschlossenheit hörten sie die neuen Geschichten. Abwartend stand die ältere Generation daneben. Monatelang haben wir nur den Namen Jesus gelernt. Es war, als mache dieser Name die ganze Hölle mobil. Zigeuner bringen von Natur aus eine gewisse Ehrfurcht, vor allem göttlichen, mit. Baru die Wehl, der große Gott, und Maria, die Mutter Gottes, wurden verehrt. Doch konnte man gleichzeitig Wahrsagen und Zauberei treiben. Mit großer Beharrlichkeit bemühten wir uns, ihnen deutlich zu machen, dass nicht der große Gott allein unsere Ehrfurcht will, sondern dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Retter und Heiland geworden ist. Was hat es gekostet, bis sie den Sohn Gottes beim Namen nannten? Wie schön war es später, wenn diese Kinder uns entgegenriefen: Erzähle uns von Jesus. So wurde unsere erste Versammlungsstätte von den Kindern Heilandsbus genannt. Nach anfänglichem Zögern kamen auch die Eltern zu unseren Stunden. Gott ließ das ausgestreute Samenkorn aufgehen. Kinder entschieden sich für Jesus. Heute sitzen sie in unserer Zigeunergemeinde. Bereits mit ihren Kindern haben sie Fundament unter den Füßen und singen von Jesus. Nach und nach wurde der ganze norddeutsche Raum bereist und hier und dort Versammlungsstätten errichtet. Wir haben 16 Mal in einer wahrhaft primitiven Welt gebaut. Voll Dankbarkeit können wir sehen, dass Gott sich aus viel Rebellion und Feindschaft heraus seine Schar gebildet hat. In der Erweckung 1962 sind wir Gemeinde geworden. Gott tut weiter sein Werk. Ihm gebührt der Dank, aber auch meinen lieben Mitarbeitern und Helfern, die mir in den Jahren zur Seite standen. Allen Betern, Freunden und Helfern möchte ich an dieser Stelle für ihre große Treue, Liebe, Geduld und Opferbereitschaft danken. Ich weiß um die Fürbitte, die mich auch in den Tagen der Krankheit begleitet hat. Zugleich möchte ich an das Volk Gottes appellieren. Von Gottes Sieg her wollen wir leben. Er ist der glorreiche Gott, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn er uns als sein Werkzeug gebraucht, ist es Gnade. Da Gertrud Wehl zusammen mit meiner Mutter 1954 die Bibelschule besuchte und diese Verbindung zeitlebens bestand, bekam ich viel aus ihrem Erleben mit. Ich danke dem Herrn für das Glaubenszeugnis. Einige Kennzeichen ihres Glaubens und Dienstes fordern uns heute auch in unserem Leben heraus.
Liebe zu den Verlorenen und Verachteten.
Mein Verlangen ist bis zum Ziele, Seelen für das Lamm gewinnen. Dieses Zitat von Zinzendorf hing bei ihr nicht nur an der Wand, sondern bewegte ihr Herz. Sie hatte bis zuletzt eine ganz große Liebe zu den Menschen, die das Evangelium noch nicht kannten und annehmen konnten. Auch nach 60 Jahren Missionsdienst gab sie sich nicht mit den gläubigen Menschen zufrieden. Gerettet sein gibt Rettersinn. Ihre Leidenschaft galt bis zuletzt denen, die auf der Schattenseite des Lebens standen und noch nicht gerettet waren.
Niemanden aufgeben.
Mich hat ihre große Liebe zu den Verlorenen bewegt. Wie oft riefen Menschen bei ihr an, die vor 30, 40 oder vielleicht 50 Jahren durch sie von Jesus Christus gehört hatten. Menschen, die in ihren Bindungen gefangen blieben, weil sie die Rettung nicht angenommen hatten. Schwester Gertrud gab niemanden auf. Sie blieb dran, auch wenn äußerlich alles dagegen sprach. Wie viele Menschen hat diese vorbehaltlose und geduldige Liebe irgendwann überwunden?
Treue im Kleinen.
Das hat Schwester Gertrud allen in ihrem Umfeld nahegebracht. Nur im Kleinen bewährte Christen können recht dienen. Schwester Gertrud schaute auf die kleinen, unscheinbaren Dinge im Dienst. Das galt auch für alle Anweisungen, die sie Leuten aus ihrem Mitarbeiterteam gab. Wer von ihr eine Aufgabe annahm, das stand auch unter ihrer Beobachtung und Korrektur.
Offenheit für Gottes spontane Führungen. Missionarin Gertrud Wehl berichtet von kleinen und großen Wundern in ihrem Dienst. Sie vertraute Gottes Führungen und folgte dem Ruf der Stunde. Dies musste mit der gebotenen Eile geschehen. Die Entscheidungswege des aussendenden Missionswerkes MSOE waren ihr dabei manchmal zu langwierig.
Schwester Gertrud war offen für Gottes Führungen. Sie hatte viele plötzliche Einfälle und konnte ihr Tagesprogramm innerhalb kurzer Zeit abändern. Eine große persönliche Führung erlebte sie zusammen mit ihren Mitarbeitern beim Mauerfall 1989. Wir müssen in die russischen Kasernen, und so ging in ihrem Dienst eine große zweite Tür für ein neues Missionsfeld auf, Russland. Wie viele Wunder Gottes durfte sie zusammen mit den Geschwistern in den vergangenen 25 Jahren erleben? Jeder Versuch, sie zu einem Leben im Ruhestand zu bewegen, scheiterte. Bei meinem letzten Versuch, nach ihrem 95. Geburtstag, schmiedete sie Pläne, noch einmal zu reisen, obwohl sie merkte, dass ihre Kraft in den letzten beiden Jahren sehr nachgelassen hatte. Sie sah die Not, sie sah offene Türen und ihr war es wichtig, schnell unterwegs zu sein. Wenn sie selbst nicht mehr gehen konnte, versuchte sie, andere loszuschicken. Wie oft hat sie mich in den letzten 17 Jahren angerufen und gesagt, wir sollten dorthin gehen. Diese Familien kennen das Evangelium noch nicht. Es fiel ihr in den 60 Jahren Dienst manchmal schwer, die normalen Entscheidungswege eines Missionswerkes abzuwarten. Am liebsten waren ihr die Menschen, die genauso schnelle Entscheidungen treffen konnten wie sie. Aber trotz ihrer Ungeduld war sie meistens geduldig mit ihren Mitarbeitern und auch mit uns in der Missionszentrale. Manchmal konnte sie auch anrufen und sagen, lieber Bruder, jetzt ist es zu spät.
Die Kraft des Gebets.
Das war die stärkste Kraft des Dienstes, die Fürbitte. Beter waren für sie Wundervollbringer. Sie informierte ihren großen Beterkreis regelmäßig über ihre Anliegen. Mehrmals in der Woche und zu manchen Zeiten, auch mehrmals am Tag, schickte sie uns ein Fax ins Missionshaus. Mit großer Schrift schrieb sie kurz und konkret ihre Gebetsanliegen. In schwierigen Situationen rief sie ihren Beterkreis an. Sie erwartete alles von Gott. Ja, Gott kann. Wir sollten beten und sie berichtete uns von vielen Gebetserhörungen. Was für eine Ermutigung für den Beterkreis, wenn sich Gottes Verheißungen erfüllten.
Teamarbeit.
Gertrud Wehl kam 1953 nach Hamburg. Die erste Unterstützung bekam sie von Friedrich Heidmüller, dem Prediger und Seelsorger der Holstenwallgemeinde. Durch die Gemeinde bekam sie schnell Kontakt zu dem Jugendprediger Johannes Lichtenberg, der ihr bis zuletzt ein wertvoller Seelsorger war und Jahrzehnte Verkündigungsdienste tat. Über 60 Jahre war ihr der Freundeskreis wichtig. Sie suchte Mitarbeiter, die sie informierte und mitnahm auf ihrem Weg. Sie wusste, dass sie selbst nicht die Kraft hatte, den Dienst alleine zu tun. In ihren regelmäßigen Rundbriefen nannte sie diese Mitarbeiter. Jeder Versuch, eine Liste aller Mitarbeiter aufzustellen, muss scheitern. Da sind die vielen Sinti-Geschwister, die Mitarbeiter der Mission und die ehrenamtlichen Diener, die sie beauftragen konnte, bestimmte Dienste zu tun. Dankbar sind wir alle für den treuen, stillen und jahrzehntelangen Dienst von Dorothea Lambertus und Edith Enulat, die ihr bis zuletzt zur Seite standen und ihr dienten.
Gelebte Gemeinschaft der Gläubigen.
Die Gemeinschaft und die Einheit der Gläubigen war ihr ein wichtiges Anliegen. Sie versuchte immer, die zum Glauben gekommenen Menschen in die Gemeinschaft der weltweiten Gemeinde einzuführen. Deshalb reiste sie bereits früh mit den Sinti in Deutschland und der Schweiz umher, um Gemeinden zu besuchen, Gemeinschaft zu fördern und ein Zeugnis der Gnade Gottes weiterzugeben.
Lasst uns beim Thema bleiben, Jesus.
Das rief Pfarrer Arno Pagel 1972 beim 10. Flutgedenktag in der Hütte Geborgenheit allen Teilnehmern zu. Schwester Gertrud schrieb einmal, wir wollen weitermachen, solange bis Gott uns die Arbeit aus den Händen nimmt. Wir wollen treu sein und handeln, bis er wiederkommt. Die Zeit ist kurz. Unser Herr Jesus hat Schwester Gertrud 62 Jahre Dienst geschenkt. Was für eine Gnade, dass sie so vielen verlorenen Menschen Jesus Christus groß machen konnte, zur Ehre Gottes. Ich kann nur mit dankbarem Herzen bezeugen, Schwester Gertrud, du bist immer beim Thema geblieben. Jesus, das ist ihr Vermächtnis, an dem Auftrag und dem Thema Jesus dran zu bleiben.
Sie hörten einen Kurzbericht von Friedemann Wunderlich zu dem christlichen Dienst der 2015 verstorbenen Missionarin Gertrud Wehl. Ihr Dienst erstreckte sich auf den norddeutschen Raum und auf Teile Osteuropas und Russlands.
Ein Text von Friedemann Wunderlich.
Zeitgeschichte. Das KDF-Seebad der 20.000. Poravik auf Rügen im Nordosten. Weißer Sandstrand. Kinder bauen eine Sandburg. Hunde holen ihr Spielzeug aus dem Wasser.
Die Ostsee spült kleine Bernsteinstückchen an Land. Mit etwas Glück und Geschick findet man einige davon.
Dieser Grundstein zum ersten Seebad der nationalsozialistischen Organisation Kraft durch Freude, das an dieser Stelle errichtet wird, wurde im vierten Jahre der segensreichen Regierung unseres Führers am 2. Mai 1936 durch Reichsorganisationsleiter Dr. Ley gelegt.
Ich treffe Jan Seidler im Lesecafé des Dokumentationszentrums Prora. Wir haben bestes Wetter, es bietet sich an, das Interview bei einem Spaziergang draußen zu führen.
Ich bin heute unterwegs mit Jan Seidler hier in dieser Dokumentationsstätte KDF in Prora. Und Jan möchte uns jetzt einfach mal von seiner Arbeit erzählen und auch von seinen Erfahrungen berichten. Ganz wichtig ist der geschichtliche Hintergrund und dazu hören wir jetzt etwas mehr.
Ja, hallo, mein Name ist Jan Seidler, bin seit 6 Jahren hier vor Ort tätig in verschiedenen Formen. Mittlerweile eben als Büroleiter, pädagogischer Mitarbeiter. Habe dementsprechend in dieser Zeit auch diesen Ort nicht nur inhaltlich bezüglich der Geschichte erleben dürfen, sondern halt auch gegenwärtig. Das Kraft durch Freude Seebad Rügen, so wie der offizielle Titel lautete, wurde geplant seit dem Jahr 1935. Es gab gewisse Planungsvorgaben, zum Beispiel, dass hier 20.000 Urlauber gleichzeitig vor Ort sein sollten. Keine hohen Gebäude, alle Zimmer zur Seeseite hinaus und daher erlangte dieses Seebad im Planungszustand eine Länge von 4,5 Kilometern. Das hört sich jetzt erstmal alles recht nett an, aber hier ging es vor allen Dingen um natürlich eine Kriegsvorbereitung, auch eine ideologische.
Robert Ley, was will die Deutsche Arbeitsfront? Die totale Betreuung. Ein Zitat.
Während der alte Staat ein Nachtwächterstaat war, ist unser Staat ein Erziehungsstaat, ein Pädagoge, ein väterlicher Freund. Er lässt den Menschen nicht los, von der Wiege bis zum Grabe. Und so fangen wir schon beim Kinde von 3 Jahren an. Sobald es anfängt zu denken, bekommt es schon ein Fähnchen zu tragen. Alsdann folgt die Schule, die Hitlerjugend, die SA, der Wehrdienst. Wir lassen den Menschen nicht los. Und wenn das alles vorbei ist, kommt die Arbeitsfront und nimmt die Menschen immer wieder auf und lässt sie nicht los bis zum Grabe. Mögen sie sich auch dagegen wehren.
Also man wollte eben diese Volksgenossen an sich binden, indem man ihnen verführerische Projekte vorstellte, wie zum Beispiel dieses Seebad. Für uns ist es recht normal, an der Ostseeküste Urlaub zu machen, aber für damalige Verhältnisse, gerade wenn man aus der Arbeiterklasse war, war das natürlich ein verführerischer Gedanke, an der Ostsee sein zu dürfen. Rügen war schon damals ein elitäres Urlaubsziel. Das ist der verführerische Gedanke hinter Kraft durch Freude. Dazu muss man dann noch sagen, dass dieses Seebad von vornherein her auch die baulichen Strukturelemente eben an eine mögliche Lazarettnutzung angepasst wurden. Denn man hat hier natürlich dieses Kriegsziel schon von vornherein her auch mit einbezogen. Und das eben ab 1935. Und da sieht man natürlich auch die frühe Kriegsplanung der Nationalsozialisten.
Ja, es sollten Arbeiter hier überwiegend Urlaub machen. Ist es denn dazu gekommen, dass hier wirklich Arbeiter sich entspannt haben an der Ostsee und diese Seeluft genossen haben?
Nein, also die Grundsteinlegung wurde hier am 2. Mai 1936 groß gefeiert. Ein symbolträchtiger Tag, denn 3 Jahre zuvor wurden am selben Tag alle Gewerkschaften aufgelöst, verboten und man wollte diesen Tag halt positiv konnotieren. Denn Bau beginnt tatsächlich ja ab 1938 und die Baumaßnahmen wurden dann im September 1939 eingestellt. Baufirmen sind entweder nach Peenemünde abtransportiert worden, beziehungsweise eben an den Westwall, also französische Verteidigungslinie.
Sie hören ein Interview mit Jan Seidler. Im Dokumentationszentrum Prora befindet sich die sehenswerte Dauerausstellung Macht Urlaub. Das KDF Seebad, die Ferienanlage für den Massentourismus, ist denkmalgeschützt. 1936 wurde der Grundstein gelegt und ab 1939 Hochbauarbeiten durchgeführt. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Nationalsozialisten nutzten die attraktive Idee eines Seebades für die Volksgemeinschaft als Propagandainstrument. Die nationalsozialistische Wirklichkeit, der Alltag also, sahen aber nicht besonders attraktiv aus. Die Löhne zum Beispiel waren niedrig. Die wöchentliche Arbeitszeit steigt von 42 Stunden im Jahre 1933 auf 50 Stunden 1941. Allein 1936 zählte man deshalb 179 Streiks. Zur nationalsozialistischen Realität in Deutschland und Europa gehörte auch die Ausgrenzung, Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung von Menschengruppen.
Trotzdem gab es halt auch in der Planungsphase und auch in der Bauphase zum Beispiel Plakate, auf denen draufsteht, dein Urlaub 1939. Also das heißt, man hat natürlich in dem Wissen, dass man nicht fertig wird halt in diesem Zeitraum schon geworben dafür, dass hier jemand Urlaub machen dürfe. Und es gab tatsächlich auch Anfragen, ob man denn nicht hier bald Urlaub machen könnte, denn es sei ja fertig. Also im Bewusstsein der sogenannten deutschen Volksgemeinschaft existierte teilweise dieses Seebad schon.
In der Tagespresse titelte man ja damals, dass sehr, sehr viele Juden auch auf Rügen Urlaub machten. Stimmt das?
Also die jüdische Gemeinde auf der Insel ist verhältnismäßig klein. Natürlich übertrieb man halt diese Zahlen gerne. Man wollte diesen Eindruck vermitteln, eben, dass überall jüdische Personen sich in Anführungszeichen rumtreiben. Also es gibt hier zum Beispiel bezüglich auf das Ostseebad Binz eine Sache, die erwähnenswert ist. Und zwar wurde das Ostseebad Binz auch als sogenanntes Judenbad bezeichnet. Also das muss man im Kontext des Bäderantisemitismus betrachten. Und dort führte es dazu, dass ein jüdischer Hotelier enteignet wurde 1938. Also man wollte ihn eben ausgrenzen. Also nicht nur die soziale Ausgrenzung wurde vollzogen, sondern natürlich auch die gesetzliche Ausgrenzung. In dem Fall auch für ihn. Er hat zum Glück den Krieg überlebt, weil er fliehen musste. Das ist eben, also man muss das eben, das jüdische Leben bzw. diesen Antisemitismus zu der damaligen Zeit im Kontext des Bäderantisemitismus betrachten.
Vielleicht kannst du uns noch ein paar Worte zur Volksgemeinschaft sagen. Was ist das für ein Begriff? Also für mich ist er nicht ganz greifbar. Mhm. Was hieß es eigentlich damals, in dieser Volksgemeinschaft zu sein oder eben nicht drin zu sein?
Ja, also der Begriff Volksgemeinschaft muss man erstmal die historischen Wurzeln auftun, und das ist kein sogenannter NS-Begriff. Also dieser Begriff, viele Parteien nutzten ihn, unter anderem halt die SPD. Die Nationalsozialisten haben natürlich hinter diesem Begriff der Volksgemeinschaft ihr ideologisches Ziel gesehen, und zwar Einheitlichkeit nicht nur nach außen hin, sondern auch in den Gedanken. Dieses Volksgemeinschaft ist sehr diffus, dieser Begriff auch ganz bewusst, weil man nämlich sehr flexibel auch war. Also gerade im Verlaufe des nationalsozialistischen Regimes sieht man, dass viele Bevölkerungsgruppen auf einmal akzeptiert wurden, weil sie eben genutzt werden konnten, halt, also instrumentalisiert wurden. Dieser Begriff Volksgemeinschaft, den kann man besser erklären, indem man einfach auch aufzeigt, wer nicht dazugehörte. Und da ist natürlich leider Gottes eine lange Liste, denn also mit der größten Opfergruppe natürlich die Juden damals in Deutschland, aber dazu zählten natürlich ganz viele andere behinderte Menschen, politisch verfolgte Menschen. Sogenannte Arbeitsscheue, also Asoziale, die dann auch den Mordungseinheiten Aktion T4 zum Opfer fielen, auch die geistig Behinderten, körperlich Behinderten. Also eine sehr lange Liste der Ausgegrenzten damals.
In der Ausstellung im Dokumentationszentrum Prora auf Rügen erfährt man viel über das politische System der Nationalsozialisten und den Verhältnissen in den Jahren 1933 bis 1945 in Deutschland und in Europa. Das politische System der Nationalsozialisten war von Anfang an sozialdarwinistisch, rassistisch, antimarxistisch, antisemitisch. Wer nicht in dieses System passte, wurde ausgegrenzt, verfolgt, gedemütigt und vernichtet. Engagierte Christen etwa, oder pazifistische Gläubige wie die Zeugen Jehovas, sie galten als Gegner des politischen Systems. 1940 veröffentlichte Heinrich Himmler die sogenannten Polenerlasse. Damit hat er ein rassistisches Sonderrecht geschaffen und polnische Menschen ausgenutzt. Ganz praktisch heißt es, jeder Pole musste den Buchstaben P auf gelbem Hintergrund an seiner Kleidung tragen. Das ist recht auffällig. Das bedeutet aber auch, dieser Pole, der mit dem P auf seiner Jacke, gehört nicht zur Volksgemeinschaft. Er wird einfach ausgegrenzt. Und er muss Zwangsarbeit leisten. Er darf nicht Bus oder Fahrrad fahren. Er darf nicht in Kirchen oder Restaurants gehen, nicht fotografieren. Und er darf sich nicht in ein Mitglied der deutschen Volksgemeinschaft verlieben. Mit dem Buchstaben P an den Jacken erreichte und vereinigte Himmler zwei Ziele. Erstens rassistische Ausgrenzung und zweitens wirtschaftliche Ausbeutung. Ein Jahr später, im Jahre 1941, sah man ganz viele Menschen mit einem ähnlichen gelben Abzeichen auf Straßen und Plätzen. Es war ein Stern mit 6 Zacken. Jüdische Menschen mussten ihn tragen. Ab 1942 gab es ein Abzeichen mit den Großbuchstaben OST, also Ost. Sowjetische Zwangsarbeiter mussten dieses Abzeichen an der Kleidung tragen. Auch diese Menschen wurden rassistisch ausgegrenzt und wirtschaftlich ausgebeutet. Sie hörten den ersten Teil des Interviews mit Jan Seidler. Der zweite Teil folgt demnächst.
Von Freundschaften, ihrem Scheitern und einem unerhörten Angebot. Von Jan Friedrich.
Freunde fürs Leben. Viele von uns haben Freunde oder nahezu jeder wünscht sich welche, oder? Gute Freundinnen und Freunde sind für viele Menschen das Wichtigste in ihrem Leben überhaupt. Und sie werden laut Umfragen im Alter oft sogar noch wichtiger, wenn auch seltener, leider. Wer zurückdenkt, kann sich bestimmt an mehrere beste Freundschaften erinnern. Kennengelernt haben wir sie im Kindergarten, in der Schule, über Hobbys, Geschwister oder Kollegen. Manche begleiten uns schon seit dem Sandkasten, andere waren irgendwie plötzlich da, ohne dass wir uns die Zeit ohne sie noch richtig vorstellen können. Aber wo sind denn viele von ihnen jetzt? Wer kennt das nicht? Erinnerungen, Fotos, Karten, Geschenke von einer vergangenen Freundschaft, die uns einmal so wichtig war, und nun wissen wir nicht einmal mehr, wo der frühere Freund oder Freundin überhaupt lebt, wie das Leben des anderen gerade verläuft. Woran zerbrechen denn eigentlich Freundschaften, von denen man einmal gesagt hat, das hält ewig? Beim näheren Betrachten stellt man zunächst fest, es gibt verschiedene Arten, wie eine Freundschaft verloren gehen kann.
Das Auslaufmodell.
So wie manche Freundschaften unmerklich immer mehr Platz in unserem Leben einnehmen und man gar nicht mehr so genau sagen kann, wann oder wie genau man zu der stillschweigenden Einigung kam, sich toll zu verstehen, zu mögen, viel zu teilen, so schleichend können sie leider auch auslaufen. Einst glich unsere Freundschaft einem Meer bei Flut, erfüllte quasi jeden Teil unseres Lebens. Dann auf einmal verlor sie immer mehr an Bedeutung, Stück für Stück. Wie die Ebbe zieht sich diese Freundschaft aus dem Leben der jeweiligen Personen zurück, bis nur noch kleine Wasserlöcher daran erinnern, dass es einmal eine große Flut gegeben hat. Schuld an diesem schleichenden Ende sind meist veränderte Lebenssituationen. Vor allem bei jüngeren Menschen steht das bisherige Leben innerhalb weniger Monate quasi auf dem Kopf. Durch den Einstieg in den Beruf, die Ausbildung, das Studium oder einem Umzug an einen anderen Ort entstehen schnell neue Bekanntschaften, Interessen und auch Hobbys. Das heißt, bisherige Gemeinsamkeiiten werden einfach weggefegt, die Prioritäten im Leben sortieren sich neu. Durch dieses Verschieben der Lebensbedingungen bleiben oft Gemeinsamkeiten, auf denen sich die Freundschaft einmal gegründet hat, auf der Strecke. Solche Freundschaften verlieren oft Stück für Stück den gemeinsamen Schwung, den Gesprächsstoff und die Sehnsucht nacheinander. Gelegentlich können sie zwar nach Jahren reaktiviert werden, da kein böses Ende die Freundschaft gelöscht hatte, aber meistens gelingt das nicht in der vorher gekannten Intensität.
Aktives Ende.
Wie kann es zu einem Ende kommen? Was muss eigentlich eine echte Freundschaft aushalten? Eine Freundschaft ist eine gegenseitige Beziehung, die auf Respekt, Treue und gegenseitigem Vertrauen gegründet ist. Ein echtes Erkennungszeichen ist immer, dass sie freiwillig besteht. Unwichtig, ob man sich zunächst zwangsweise durch Beruf oder andere Verpflichtungen formell kennengelernt hat, irgendwann entscheidet man sich freiwillig dafür, diese Bekanntschaft in eine echte Freundschaft auszubauen. Des Weiteren sind viele Gemeinsamkeiten nicht nur von Vorteil, sondern letztendlich oft auch lebensentscheidend für die Freundschaft. Freundschaften, die aufgrund fehlender Gemeinsamkeiten eher von gegenseitiger Faszination, von Toleranz oder einfach purer Neugier geprägt werden, haben es deutlich schwerer, Krisenzeiten sauber zu überstehen. Ihnen fehlt schlicht die Grundlage.
Ungleichgewicht.
Schließlich kann eine Beziehung oder Freundschaft auch daran zerbrechen, dass das in Anspruch nehmen oder das für den anderen Dasein im konstanten Ungleichgewicht ist. Eine Freundschaft muss stets von beiden Teilen gewollt, aber auch gepflegt sein. Es genügt nicht, wenn nur einer daran schrubbt und ackert und der andere sich sehr gut in der Empfängerrolle eingenistet hat. Ein gut ausgeglichenes Nehmen und Geben ist auf lange Sicht überlebenswichtig. Da Freundschaften von Pflege abhängen, ist es auch wichtig, dass beide Seiten in ihrem bisherigen Leben gelernt haben, wie man eine Freundschaft am Leben erhält. Sie sollten eine gewisse Sozialkompetenz haben, Krisenzeiten und Streit auch konstruktiv durchzustehen, ohne dabei die Grundlagen wie Treue, Vertrauen oder Respekt anzutasten. Auch gute Zeit gehört dazu. Widmet man nicht nur geklaute Zeit, sondern echte, wertvolle Zeit? Auch das Zueinanderstehen, gerade in Krisenzeiten, ist ausschlaggebend für die Intensität der Freundschaft. Hier zeigt sich erst, ob sich ein Freund, eine Freundin auch in Notzeiten bewährt. Tut er oder sie das, steigt das gegenseitige Vertrauen immens. Wenn eine Freundschaft relativ abrupt beendet wird, ist das oft eine Folge von plötzlich entzogenem Vertrauen oder Respekt dem anderen gegenüber.
Ursachen für zerbrochene Freundschaften.
Das Meinungsforschungsinstitut Emnit ging einmal der Frage nach, woran Freundschaften zerbrechen, und zeigt, wie wichtig und damit auch wie verletzlich Freundschaften sind. Eine repräsentative Umfrage unter 1000 Teilnehmern kam zu folgenden Ergebnissen. Demnach fänden es 66% der Befragten in Deutschland unverzeihlich, wenn der Freund oder die Freundin den Partner ausspannt oder einen solchen Diebstahl gar nur versuchen würde. 56% der Befragten würden es nicht hinnehmen, wenn der beste Freund oder die beste Freundin sie in einer Notsituation hängen lässt. Für 53% endet die Freundschaft, wenn hinter ihrem Rücken schlecht über sie geredet wird. Und fast die Hälfte der Deutschen, nämlich 47%, würde es dem Freund oder der Freundin nicht verzeihen, wenn er oder sie eines ihrer Geheimnisse an Dritte verrät. Auf Platz 5 der Vertrauensbrüche, die eine Freundschaft stark belasten, kam mit 42% die Lüge. Wer eine gute Freundin, einen guten Freund hat, jemanden, der sich schon bewährt hat, der kann sich glücklich preisen. Ein wichtiger Tipp in diesem Zusammenhang lautet: Pflegen Sie diese Freundschaft. Investieren Sie in sie, denn echte Freunde sind rar gesät und ein unglaubliches Geschenk. Gute Freunde zu haben, kann einer australischen Langzeitstudie der Flinders University in Adelaide zufolge die Lebenserwartung um bis zu 22% erhöhen. Umgekehrt: Einsamkeit ist genauso schädlich wie täglich 15 Zigaretten.
das unglaubliche Geschenk.
Schon in der Bibel lesen wir, dass echte Freunde nicht leicht zu finden und ein besonderer Schatz sind, der behütet sein will. Wer einmal ernsthaft in der Bibel geforscht hat, wird festgestellt haben, hier erfährt man eine Menge über wirkliche, wahre Freundschaft. Jesus selbst war und ist der beste Freund, den man sich überhaupt vorstellen kann. Denn wer kann ein besserer Freund sein als ein solcher, der sogar sein Leben gibt für andere? Wörtlich sagte Jesus Christus, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Johannesevangelium 15, Verse 12 bis 15. Zudem ist die Freundschaft des Herrn Jesus nicht an Bedingungen geknüpft. Auch das Vorhandensein von Gemeinsamkeiten oder der Ausgleich von Geben oder Nehmen ist bei ihm nicht entscheidend. Das Einzige, was er von einer Freundschaft erwartet, ist Freiwilligkeit. Er zwingt keinen Menschen, er will keine Marionette als Freund. Er möchte jeden, bedingungslos jeden, und er nimmt alle Menschen so an und liebt sie, wie sie sind. Jeder Mensch ist Jesus so wichtig, dass er mit ihm eine ganz enge Freundschaft haben möchte und sogar sein Leben gab, um dies zu ermöglichen. Wir alle haben irgendwann schon einmal Dinge getan, gesagt oder gedacht, für die wir uns schämen müssen. Deshalb kann eigentlich kein Mensch mit ihm, dem Sohn des heiligen Gottes, auch nur freundschaftliche Nähe haben. Es sei denn, wir nehmen das riesige Geschenk der Vergebung an. Alle diese Fehler, die Bibel nennt sie treffender Sünden, die wir wie Ballast auf uns liegen haben und die uns von der Ewigkeit bei Gott trennen, dürfen wir einfach unserem Freund und Retter Jesus geben. Er ist dafür gestorben, damit wir davon befreit werden können. Nur so bekommen wir das wirkliche Leben und zwar in der unbegreiflichen Herrlichkeit bei Gott. Leben für immer und ewig. Eine echte Freundschaft mit Jesus erhöht also nicht nur unsere Lebenserwartung um bis zu 22%, sondern unendlich. Es geht also nicht um ein manchmal einfach mühsames, frustiges, enttäuschendes und anstrengendes Leben, das wir vielleicht jetzt gerade führen. Es geht um ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Ein Leben, für das wir eigentlich geschaffen sind. Und das können wir nur auf dem Weg über Jesus und mit Jesus erreichen. Ich wünsche allen Hörern gute Freunde. Freundschaften, die Krisenzeiten überstehen und die sie bereichern. Vor allem anderen wünsche ich Ihnen jedoch diese eine Freundschaft mit Jesus Christus. Er wartet schon. An ihm soll es nicht scheitern. Liebe Hörer, das war der dritte und letzte Beitrag unserer heutigen Sendung. Zu Anfang der Sendung hörten Sie einige Lebensstationen von Gertrud Wehl. Gertrud Wehl war eine Missionarin, die unter Sinti und Roma in Deutschland gewirkt hat. Im zweiten Beitrag ging es um das Kraft durch Freude Seebad der Nationalsozialisten, also ein Rückblick in die Geschichte. Mit dem dritten Thema Freundschaften hoffen wir, viele Herzen unserer Hörer berührt zu haben. Wenn Sie möchten, hören wir uns wieder. Schalten Sie ein, seien Sie dabei. Alexander sagt Tschüss am Mikrofon. Ihnen alles herzlich Gute.